Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Genau. Im Deutschen Literaturinstitut in der Wächterstraße 34. Ihr und Sie sind alle recht herzlich dazu eingeladen. Da wird es auch wieder Lesungen aus dem Buch geben, wie was wir heute hören. Und nachher eine dicke Party. Genau. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei Texte aus dem Buch haben. In dem Buch sind übrigens 38 Autorinnen und Autoren vertreten. Zwei Texte aus dem Buch haben, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Und ich hoffe, dass das Ihnen genauso geht. Beginnen werden wir mit Linda Achberger. Sie wurde 1989 geboren. Nein, 1992 geboren. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Und zwar in Bregenz, in Vorarlberg. Und genau, und sie studiert seit 2015 am Deutschen Literaturinstitut, hat auch schon veröffentlicht und Preise bekommen. Und heute hören wir einen Prosatext, der heißt Fische in seichtem Wasser. Viel Spaß damit.
Danke, Ludwig. Hallo. Fische im seichten Wasser. Juha, sagte Michael. Und Juha war sich nicht sicher, ob das eine Frage war oder nicht. Später hätte er es gewusst. Es geht so nicht mehr, sagte Michael zu ihm. Er sagte es leise. Juha verstand ihn kaum. Ich meine, ich kann so nicht mehr. Juha konnte das Ausblasen des Zigarettenrauches hören. Vor einigen Monaten hatte Michael angefangen zu rauchen, während er telefonierte. Und wenn Juha ihn besuchte, während er telefonierte, sah er immer eine Tabakdose auf der Kommode stehen. Wir könnten ja weggehen, entgegnete Juha. Bevor sein Bruder zustimmte, machte er eine kurze Pause, kaum merklich. Doch Juha nahm diese Lücke wahr, dieses Zögern. Nachdem Juha aufgelegt hatte, blieb er mit dem Handy in der Hand auf seinem Bett sitzen, bis es an seiner Tür klingelte. Sein Bruder wohnte nur eine Querstraße entfernt. Vor etwa einem Jahr hatten sie beschlossen, getrennt zu wohnen. Vielmehr hatte es Juha, Michael, beschlossen, als er meinte, dass da zu viel Nähe zwischen ihnen sei, er damit nicht klarkomme. Michael klingelte dreimal, einmal lang und zweimal kurz, wie er es immer tat, auch noch, nachdem er in die eigene Wohnung gezogen war und trotzdem manchmal nachts betrunken vor Juhas Tür gestanden hatte. Dann schritt er im Treppenhaus. Michaels Augen, die lange Umarmung und die Hand seines Bruders auf Juhas Hüfte. Sie saßen am Küchentisch. Der Boden des Wasserkochers war weiß vom Kalk, der Apfel auf dem Tisch war an einer Stelle eingedellt. Das Fenster zur Straße hin war gekippt, das Schlagen von Autotüren, Geräusche, die wenig Raum ließen. Ja, sagte Michael. Er nickte dabei, diesmal war da kein Zögern, keine Distanz, die normalerweise in allem lag, und meinte, weggehen. Er zog an seine Zigarette und blies den Rauch langsam aus. Beim Jagen bin ich manchmal an einer Holzhütte vorbeigekommen, meinte er. Da wohnt schon lange niemand mehr. Irgendwann war Michael gegangen. In der Obstschale lag sein Zigarettenstummel. Juha nahm nur ein paar Kleidungsstücke mit und zog die Vorhänge zu. Die Orchidee auf dem Fenstersims im Bad vergaß er zu gießen. Für Juha fühlte es sich nach Frühling an. Doch es war einer der ersten Sommertage. Als sie ankamen und in das Haus gingen, lächelte Miguel. Links, über einen kleinen Absatz hinweg, war die Küche. Um die Spüle herum standen Teller, die nicht abgewaschen waren, und leere Konservendosen. Auf der Eckbank, die auf einer Seite um den großen Tisch führte, lagen Kissen. Die Holzkanten der Eckbank waren bereits vom Sitzen abgewetzt. Daneben ein Regal, in dem vor allem Jagdbücher standen, Bücher über Pilze und Pflanzenarten. Im Flur führte eine Treppe auf den Dachboden, der mit Matratzen ausgelegt war. An der Decke konnte er Spinnennetze sehen, die sich von einem Balken zum anderen spannten. »Ich bin kurz weg«, sagte Michael. Er hatte sein Gewehr dabei, mit dem er an den Wochen immer jagen ging. »Wir sind doch gerade erst angekommen«, sagte Juha. Aber der Lauf des Gewehres zeigte schon Richtung Wald. Juha ging in die Küche und nahm sich aus dem Regal ein Pflanzenbestimmungsbuch. »Johanniskraut. Pflanzenart innerhalb der Familie der Hybrikakte«, las Juha. »Bei leichten Depressionen wird eine Tagesdosis von 850 Milligramm Johanniskraut-Extrakt empfohlen.« In einem rot umrandeten Kästchen am rechten unteren Rand der Seite war die Wirkung von Johanniskraut beschrieben. Daneben die Zubereitung eines Sudes, eine helle Zeichnung, gelbe Blütenköpfe. Gegen Abend, es war noch relativ hell, kam Michael zurück. Über seinen Schultern ein Rehkitz. »Ich konnte nicht anders«, sagte er zu Juha und legte das Reh vor ihm ins Gras. Am nächsten Tag lagen Michael und er noch lange im Bett. Er konnte Michaels warme Brust an seinem Rücken spüren und ein Spinnennetz im Fensterrahmen sehen. Als sie die hölzerne Treppe hinunter und dann vor das Haus gingen, sahen sie, dass draußen das Johanniskraut zu blühen begann. »Kastanienboden«, sagte Michael und schob mit seinen Schuhen die Fichtennadeln ein wenig weg. »In dieser Gegend gibt es doch keine Kastanienböden«, lachte Juha. Am Rand des Waldes, an dem die sumpfige Wiese in ein Gestrüpp, das ihnen bis zu den Rippen reichte, überging, war ein kleiner See. Sie setzten sich nebeneinander an den Rand des Sees, dunkle Fische schwammen im seichten Wasser. »Sommer ist dann, wenn die Weberknechte aus den Holzverschlägen kommen«, sagte Michael und schob Juha Steine zwischen die Zehen. Der Stein zwischen den zwei kleinsten Zehen fiel immer wieder auf den Boden. Er hatte nicht viel gesagt, seit sie an dem See angekommen waren. Generell sagte er nie viel, aber das, was er sagte, sagte er so langsam, als würde er seinen eigenen Atem nicht einholen wollen. Juha stand auf, ging um den See und hob die großen Steine hoch, um Stecken darunter zu finden, die er sich in die Hosentaschen steckte. Als sie abends wieder beim Haus waren, nahm er sich eine Schere und schnitt Michael, der auf einer Matratze unter dem Dachgewölk lag, die Schwimmhäute zwischen seinen Fingern durch. Die Schnecken füllte er in ein Glas, das er immer wieder hin und her kippte. Auch die nächsten Tage noch, bis sie ausgeknollt waren. »Ich gehe heute wieder jagen«, sagte Michael, und seine Stimme klang dabei rau. Es war erst Vormittag und Juhas Füße fühlten sich feucht an, als er auf der Wiese stand und Michael nachsah. Juha wartete im Haus, er wartete lange, bis es dunkel wurde. Dann ging er los in den Wald hinein, das Gebüsch um seine Beine, der Boden, der an einigen Stellen sumpfig war. »Michael«, rief er, immer wieder so laut er konnte. Doch er hörte nur das Geräusch der sich ineinander verhackenden Baumkronen, ab und an der Schrei eines Auerhahns. Tage später hielt Juha das Johanniskraut gegen die Sonne, den Kopf ein wenig im Nacken, das rechte Augenlid geschlossen. Mit dem linken Auge sah er die kleinen Löcher in den Blättern. Die kleinen Blattadern trennten den Blick. Die Silhouetten der Bäume waren rund und bogen sich unter der Hitze der Sonne. Am Waldrand, wo der Boden bereits dunkel und weich war, erkannte er Tierspuren, wahrscheinlich die eines Fuchses. Sein Bruder kam nicht mehr. Er sah auf das durchlöcherte Blatt des Johanniskrauts, auf die Verästelungen, die zu einer Linie zusammenliefen. Er dachte an die blauen Venen am Unterarm seines Bruders, an die Wölbungen seiner Wirbel, an seinen breiten Rücken, auf dem helle Sommersprossen waren. Er dachte auch daran, wie sein Bruder gepfiffen hatte, nachdem sie im Wald angekommen waren. Vor dem Holzhaus hatte die Linde Schatten geworfen. Und während Michael die Bewegung der Finger zu Juhas Mund hin beobachtete, zog er ein wenig die Rinde ab. Er konnte darunter den hellen Stamm sehen. Als sie jünger waren und sich beim Spielen mit anderen Kindern mit Pfiffen vor gegnerischen Gruppen warnten, hatte Michael seinen Bruder das Pfeifen beigebracht. Er hatte ihm erklärt, dass er Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis zusammenführen, den Kreis unter seiner Zunge legen und die Zungenspitze dabei an den Gaumen drücken müsste. Michael war weg und Juha legte die gelben Blütenblätter, die in seine Hand raschelten, in eine kleine Schale. Die Scherben der Schale hatte er in der Küche des Hauses gefunden. Juha trank den Johanniskrautsud. Er sah das Braun von Michaels Augen, das Reh angeschossen im Wald, die Beine gelenkig am Boden gebrochen. Die Hirschkuh hob ihren Kopf in Juhas Richtung, während er versuchte, seinen Blick zu sortieren. Er tauchte seinen Kopf in das kalte Wasser des Brunnens, über ihm die Zweige des Waldes, die in seinen Schoß fielen. Er schloss die Augen. Die Wimpern der Pferde kamen ihm gebrochen vor. Die Hütte lag still, das Geräusch des Auerhahns, Juhas Kopf auf der Wiese, seine Arme schienen ihm wie eine Klammer um seinen Körper. Juha meinte, den Blick im brunnenden Blick seines Bruders zu sehen, den Blick, der früher ihm gegolten hatte und in den jetzt seinen Finger tauchte. Beim Eintauchen spürte er Fichtennadeln, die gelben Blüten im Sud, die Augen des Rehes blickten ihn aus der Schale an, das rote Lied des Auerhahns. Am nächsten Morgen lag er gerundet unter dem Dachgebälk. Der Fuchs in der Höhle, das Fell aus gewichener Bettwäsche. Die Schale mit dem Johanniskrautshut stand neben der Matratze, am Schalenrand seine Lippen, die früher anderes berührten hatten. Er dachte daran, wie sein Bruder abends vom Wald gekommen war. Ein Blatt in seinen Haaren und wie er, Juha, über seine Haare gestrichen hatte und das Blatt danach am Boden gelegen hatte. Nachdem er den Sud getrunken hatte, wurde sein Blick matt und er sah, wie sich die Nüstern der Pferde weiteten. Er sah das schwarze Gefieder des Auerhahns, daneben seinen Bruder, der die Federn ausriss und sich in die Haare steckte. Juha sah viel, aber das, was er sah, lag hinter einem Schleier. Licht brach durch das Fenster, das schon lange nicht mehr geöffnet worden war. In seinem Blick verfing sich ein Spinnennetz. Der Tag lag noch still in der Augenhöhle der umfassenden Wimpern. Juha stand nicht auf. Den Körper mit den Händen umschlungen, fühlte er sich wenig. Im Augenwinkel konnte er noch sehen, wie eine Spinne sich abseilte.
Okay, vielen Dank, Linda. Jetzt kommt ein Text, Kurzprosa, von Johannes Koch. Johannes wurde 1989 geboren, war, soweit ich mich erinnere, ganz kurz bei den Wenger Boys, hat dann Linguistik studiert und ist seit 2015 am Deutschen Literaturinstitut.
Ja, hi. Danke. Bevor ich anfange, noch was Kurzes. Also ich finde das total cool, dass sich so viele Leute hier zusammengefunden haben und dass alle so Literatur irgendwie interessant finden und so. Ein paar Stände weiter in die Richtung ist aber auch ein Stand vom Compact Magazine. Das ist so ein Nazi-Magazin, sozusagen eines der wichtigsten Publikationen von so einer neurechten Bewegung, von der rechten Seite der AfD. Und ich finde es überhaupt nicht okay, dass die hier stehen. Und wenn ihr da auch irgendwie keinen Bock drauf habt, dass hier sozusagen Nazis mit uns auf der Buchmesse stehen, dann wäre was man vielleicht machen kann, da einfach vorbeizugehen. Die haben so schöne Werbematerialien vorne liegen, die kann man sich mitnehmen und dann irgendwann in den Mülleimer schmeißen. Dann können die keinen Unheil anrichten bei anderen Leuten. Oder denen einfach sagen, wie kacke sie sind und dass sie halt Nazis sind. Ja, genau. Und ich habe auch, genau kleine Texte geschrieben, also die sind ganz kurz. Genau. Der erste heißt Kinder kriegen. Dass Vorfreude die schönste aller Freuden sei, ist nichts als eine große Lüge. Bevor M kam, ging es mir weder gut noch schlecht, aber als er in meiner Tür stand, war ich ganz aufgeregt und froh. M legte sich ohne ein Wort in mein Bett. Ich ging ins Bad, holte einen Föhn und legte mich zu ihm. Wir zogen die Decke eng um uns herum und föhnten von oben hinein. Wir blieben lange so, bewegten uns kein Stück, damit die Wärme nicht entkam. Worüber ich mich immer wieder freue, ist, kein Teenager mehr zu sein. Ja, die nächste Geschichte heißt, wie es ist, einen Sonnenuntergang alleine zu betrachten. Ein Mann überquert einen Zebrastreifen. Er bleibt in der Mitte der Straße stehen, überlegt, kehrt dann um und geht zurück. Doch nach wenigen Schritten bleibt er erneut stehen, sieht auf sein Handy und geht dann in die ursprüngliche Richtung weiter. Er geht immer weiter raus aus der Stadt bis zu einem Berg. Er steigt hinauf und sieht von oben dem Sonnenuntergang zu. In seinem Rucksack sind 2 Pfirsiche, die er beide isst, und 2 Bier, die er beide trinkt, und ein bisschen Gras, mit dem er sich einen Joint baut. Die Sonne ist ganz rot und groß. Dünne Wolken schieben sich seitlich davor, sodass der Mann erst an das Logo der Sparkasse denkt und dann an die Liebe. Die nächste Geschichte heißt »Der glücklichste Mensch der Welt«. Ich habe mich schon oft gefragt, wer wohl der glücklichste Mensch der Welt ist. Mein Freund war der Meinung, es gäbe da so eine Grenze, die für alle gilt, das hätte etwas mit Hormonen zu tun. Ich glaubte, man könnte ihn irgendwo finden, den glücklichsten Menschen der Welt. Aber so richtig wussten wir es beide nicht. Dann trafen wir eine Frau, die ganz eigentümlich glänzte. Wir fragten, warum sie so glänzte, und sie sagte, das ist, weil ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Dann sagte sie, dass wir ihr eine Frage stellen dürfen. Mein Freund fragte, ob sie der allerglücklichste Mensch sei oder ob es da zum Beispiel hormonell bedingt eine bestimmte Grenze gäbe. Sie sagte, sie sei wirklich der allerglücklichste Mensch. Dann sagte sie, leb wohl. Ich fragte nach ihrem Geheimnis, aber da war sie schon verschwunden. Die nächste Geschichte heißt »Über den Zug und den Prinzen und die Glaser und die Liebe«. 2 Geliebte haben sich verabschiedet und stehen auf unterschiedlichen Seiten der Zugtür. Sie sind sehr traurig, so traurig, dass sie nicht wissen, wie ihre kleinen Herzen diesen Schmerz ertragen soll. Aus irgendwelchen Gründen fährt der Zug doch noch nicht ab und die Türen öffnen sich wieder. Aber weil beide schon Lebwohl gesagt haben, wissen sie auch nicht, worüber sie jetzt ein Gespräch anfangen könnten. Also schweigen die beiden traurigen Geliebten. Zum Glück geht genau in diesem Moment ein Mann mit 7 Hunden am Bahnsteig vorbei, die jeweils nach einem Mitglied der britischen Königsfamilie benannt sind. Die beiden Geliebten lachen herzhaft und der Mann ruft nach Prince Richard, Duke of Gloucester, der gerade an einem Mülleimer schnuppert. Dann bleibt der Mann stehen, um eine Flasche Fanta aufzumachen, aber sie ist sehr stark geschüttelt worden. Er spritzt sich voll und die Geliebten lachen wieder sehr und dann kommen auch noch 2 Glaser am Bahnsteig vorbei, die eine große Glasscheibe tragen. Wegen dieser Glasscheibe mehr oder weniger heitere Begebenheiten und Missgeschicke und die Herzen der beiden Geliebten. 1999. Ein älteres Paar findet zufällig 2 Brillen wieder, die sie sich für die Sonnenfinsternis im Jahr 90 gekauft haben. Der eine Mann geht auf die Terrasse und schaut damit in die Nachmittagssonne und unscharf am Rand. Der andere Mann öffnet bei YouTube ein Kaminfeuer und schaut es sich durch die Brille an. Später sitzen die beiden im Esszimmer und führen ein Gespräch der Beziehung, aber nicht böse oder traurig, sondern hypothetisch und voller Sehnsucht. Sie tragen dabei die Brillen. Ganz kurz, nur ein Satz, die heißt Menschen, die nicht mehr da sind. Ein anderer Ausweis, darauf sein Name und der Vermerk, alles außer das Herz. Alles über Bodybuilding. Mein Freund und ich sahen uns ein Video an, in dem sich der kleinste und der größte Mensch der Welt. Der Kleine saß auf dem Schuh vom Großen und baumelte mit den Füßen. Man fragte, wärst du lieber der kleinste Mensch der Welt und ich wäre der Größte, oder wärst du lieber der Größte, ich wäre der Kleinste? Ich wollte groß sein, aber mein Freund wollte natürlich auch groß sein. Ging nicht, also machten wir Schnick, Schnack, Schnuck. Jetzt stoße ich mir manchmal den Kopf, aber immerhin treten nicht Leute auf mich drauf. Mein Freund beschwert sich ständig, aber ich sag mal so, da hätte er mal dran denken sollen, bevor er gemacht hat. Die nächste Geschichte heißt Körper. Einmal ging ich in einem Wald spazieren und fand einen Stein, sagte, es wäre ein ganz besonderer Stein. Ich freute mich sehr über mein Glück und hob ihn hoch, sah ich, dass es doch nur ein ganz normaler Stein war. Ich nahm ihn trotzdem mit. Auf dem Heimweg traf ich einen Jäger, der sagte, er habe hier Wildblut für die Hundeprüfung und ich würde alles kaputt machen mit meinem Geruch. Er war sehr wütend und schoss mit seinem Gewehr nach mir, fehlte mich jedoch und so warf ich ihm den Stein an den Kopf. Der pinke Hut. Vor meiner Wohnung liegt ein... Ich sagte, du musst gehen, aber da weinte der Wal. Also lasse ich ihn im Wohnzimmer schlafen. Ich koche ihm Blumenkohl und mache Dub-Musik an. Nächsten Morgen will der Wal einfach nicht gehen. Er sagt, er sei noch nie so glücklich gewesen wie hier. Das hier ist kein Ort für Wale. Er fragt, weißt du, was das Einzige ist, das sich, wenn man es teilt? Ich sage, keine Ahnung, obwohl ich natürlich weiß, auf welchen Menschen Müll er hinaus will. Ich sage, du musst jetzt gehen. Das Glück, sagt er, und dann weint er bitterlich. Okay, rufe ich, ist ja schon gut, du darfst bleiben. Dann gehe ich in einen anderen Raum und rufe den Kammerjäger. Er stellt einen Pappkarton in meinem Flur, der im Stock aufgehalten wird, und legt einen Blumenkohl darunter. Am nächsten Morgen wird er geholt und an einen Zirkus verkauft, wo er in einem kleinen Käfig lebt. Er muss immer einen Hut tragen. Stadt auswärts. Ein Mann macht Klimmzüge an einer Haltestelle in der U-Bahn. Er trägt ein T-Shirt, auf dem die Evolution dargestellt ist. Auf dem T-Shirt kommt nach dem aufrechten Gang noch eine weitere Stufe, nämlich ein Motorrad. Der Mann schafft 7 Klimmzüge. Er fährt bis zur Endhaltestelle. In der Bahnhofshalle kauft er eine einzelne Blume. Die letzten Meter nach Hause, der Mann mit dem Fahrrad. Nächsten. Zwei Teenager sitzen auf einem Ding aus Beton und baumeln mit den Beinen. Sie warten auf die Weihnachtstrucks von Coca-Cola. Die Trucks stehen vor Köln. Die beiden Teenager wollen sich eigentlich küssen, aber keiner traut sich. Ihr Atem Wolken. Später beginnt einer der Teenager, dem anderen ins Gesicht zu schlagen. Nicht, dass es weh tut, sondern nur so, dass die getroffene Stelle etwas warm wird. Der andere Stück. Bald haben sie einen Takt etabliert. Das Klatschen hallt von einer Hauswand wieder. Dabei, aber sie lächeln und es fühlt sich sehr besonders an und dann schneit es und ihre Schläge klingen an, noch immer. Es ist bald Weihnachten. Ja, und die letzte Geschichte trägt den Titel Alles, was ich verloren habe. Man hat mir ein Paket geschickt. Darin war alles, was ich bisher in meinem Leben verloren habe. Ein Plastik-Dino, 3 Fahrräder, Unmengen loser Schlüssel, Haargummis, ein Modell von Big Ben im Maßstab 1:600, eine Kette mit meinem Namen, Milchzähne, meine Jungfräulichkeit, meine Oma väterlicherseits, die Unsicherheit über meinen roten Haaren, der Wunsch, Feuerwehrmann zu werden, eine gewisse Form der Offenheit, die romantische Liebe und vieles, vieles mehr. Am Abend telefonierte ich mit meiner... Ich hätte viel früher schon darin unterrichtet werden sollen, etwas zu verlieren, sagte ich. Ich hätte zuerst lernen sollen, ein Spiel zu verlieren, dann ein Ding zu verlieren. Ich hätte lernen, eine Person zu verlieren. Die Verbindung war schlecht, es rauschte. Zuletzt, sagte ich, hätte ich lernen sollen, mich selbst zu verlieren. In meiner Anlage die Rückkopplung des Telefonsignals, ein an- und abschwellendes Summen. Ja, dankeschön.
Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, das Buch der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung kaufen. Und am Samstag eine große Release-Party im Deutschen Literaturinstitut in der Wächterstraße 34. Da gibt es auch nochmal Lesungen aus dem Buch und Party. Und jetzt wünsche ich euch und Ihnen noch einen schönen Tag auf der Buchmesse.
Ich bin alleine. Und könnte ich auch stehen? Ist das möglich? Müssen wir da viel umbauen? Da stehen, das wäre gut.
Stellen Sie sich das einfach auf Ihre Höhe.
So nah wie möglich dran. Aha.
Meine sehr verehrten Damen, wie fängt man sowas an? Liebe Gäste, seien Sie gegrüßt. Ich hoffe, Sie haben Lust oder sind vielleicht auch so fertig, dass Sie ein bisschen Abwechslung gebrauchen, vielleicht ein bisschen Spaß, ein bisschen was vorbereitet. Und wollte Ihnen dieses Büchlein jetzt hier vorstellen, das da heißt Zart, bitter, satirisch, bitter. Und es ist so, wie es heißt, natürlich für solche Tage zur Entspannung sehr gut geeignet, sich ein Stückchen zart, bittere Schokolade reinschieben. Es ist zart, es ist bitter, es ist manchmal ein bisschen, geht auf die menschlichen Schwächen ein, aber manchmal auch mit schwarzem Humor.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.